Wir wollen uns heute weiter mit dem Thema Mein Haus soll ein Bethaus sein beschäftigen. Und wie wir letzte Woche damit begonnen haben, wir haben uns angeschaut, wie die Priester vorbereitet wurden und eingesetzt wurden in diesen Priesterdienst. Und heute wollen wir uns anschauen, was ist unsere Arbeit, was ist für uns zu tun, priesterlich zu sein oder priesterlichen Dienst zu tun. Wir persönlich. Bevor wir da weitermachen, habe ich uns ein kleines Video vorbereitet. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar, das hat deutsche Untertitel und ich werde versuchen, die vorzulesen, weil das vielleicht von hinten nicht so gut zu lesen ist. Mal sehen, ob ich das in der Geschwindigkeit schaffe, den deutschen Untertitel zu lesen. So, kann losgehen. Der größte Teil der Erdbevölkerung bezeichnet sich als gläubig. Diese Tatsache sollte zu einem Dialog zwischen den Religionen ermuntern. Wir dürfen nicht aufhören, dafür zu beten und mit denen zusammenzuarbeiten, die anders denken. Ich setze mein Vertrauen in Buddha. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Gott Allah. Viele denken anders, fühlen anders. Sie suchen und finden Gott auf unterschiedlichste Weise. In dieser Vielfalt, in dieser Auffächerung der Religionen gibt es eine einzige Gewissheit, an der wir für alle festhalten. Wir sind alle Kinder Gottes. Ich glaube an die Liebe. Ich baue auf euch, um mein Anliegen für diesen Monat zu verbreiten, dass der aufrichtige Dialog zwischen Männern und Frauen der verschiedenen Religionen Früchte des Friedens und der Gerechtigkeit hervorbringe. Ich vertraue auf dein Gebet. Das Video vom Papst, 2016, Jahr der Barmherzigkeit. Versteht ihr, wie wichtig es ist, dass wir verkündigen und proklamieren, dass Jesus der einzig wahre Gott ist? Wie wichtig das ist, dass wir das hier tun, dass wir das tun zu Hause, dass wir die Wahrheit aus dem Wort verkündigen. Das Video ist ganz neu, ist offiziell vom Vatikan produziert im Netz. Und bisher war es immer noch etwas verborgener formuliert, aber jetzt ist es ganz öffentlich, ganz offiziell. Und ich glaube, dass das geistlich etwas bewegen wird und bewirken wird, dass von höchst offizieller Stelle, vom Vatikan, vom Papst, so ein Statement gegeben wird und dass man diese Religionen auf eine Ebene stellt. Und dass man sagt, wenn wir zusammenarbeiten mit denen, die anders denken, die anders gehen, dass wir dann Früchte der Gerechtigkeit hervorbringen. Das finde ich eine sehr interessante Formulierung. Und wir brauchen da scharfe Sinne und ein geschärfte geistliche Wahrnehmung. Die Bibel ist da sehr klar, das Wort Gottes ist eindeutig, dass Gott seinen Platz und seine Ehre mit niemand teilt und dass außer Jesus, wie wir es gesungen haben, niemand erlösen kann und niemand gerecht macht. Und ich hatte letztes Mal zwei Bibelstellen erwähnt, wo ich auch nochmal die Stellenangabe nachreichen möchte. Wir hatten kurz gesprochen über das Wesen Gottes. Und da schauen wir zu Offenbarung 14. Ich lese mal Offenbarung 14 ab Vers 9. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Stelle hatte ich zitiert, das wollte ich uns nochmal zeigen, wo das steht im Wort. Und wir sehen auch aus dieser Schriftstelle, dass die, die nicht Jesus als den einzig wahren Gott anerkennen, von ihm nicht erlöst sind, auch am Ende nicht bei Gott sein werden, sondern das Wort sagt, dass sie den Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, trinken werden. Und sie werden gequält vor den Engeln und vor dem Lamm. Das ist eine ganz andere Aussage, wie wir gerade in dem Film gesehen haben. Unsere Aufgabe ist es, aus Liebe zu den Menschen, die andere Götter haben, ihnen den Weg zu zeigen zu dem einzig wahren und richtigen Gott. Es ist eine Lüge und es ist falsch, anzuerkennen, dass jemand sagt: Ich glaube an Buddha. Und wir arbeiten mit ihm zusammen oder würden mit ihm irgendetwas gemeinsam tun und sagen: Ja, du hast deinen Gott und ich habe meinen. Jesus hat nicht diesen Auftrag gegeben. Er hat den Auftrag gegeben, dass wir Menschen die Botschaft von ihm verkündigen und dass Menschen gerettet werden. Eine andere Bibelstelle, die ich zitiert hatte letzte Woche, war aus Hesekiel 39. Das möchte ich auch noch zu Anfang ergänzen. Hier geht es, das Kapitel 39 ist eine Prophezeiung über Gog und die Vernichtung der angreifenden Feinde. Und der Vers 17, den hatte ich zitiert. Und du, Menschensohn, spricht der Herr: Herr, sage zu den Vögeln aller Art und zu allen Tieren des Feldes: Versammelt euch und kommt, sammelt euch von den Seiten her zu meinem Schlachtopfer, dass ich für euch schlachte, einem großen Schlachtopfer auf den Bergen Israels, und fresst Fleisch und trinkt Blut. Fleisch von Helden sollt ihr fressen und Blut von Fürsten der Erde sollt ihr trinken. Witter, Lämmer und Böcke, Jungstiere, Mastvieh aus Bashan sind sie alle. Ihr Fett sollt ihr fressen bis zur Sättigung und Blut trinken bis zur Trunkenheit von meinem Schlachtopfer, das ich für euch geschlachtet habe. Warum zeige ich uns solche Schriftstellen, die, ja, die sich nicht so einfach lesen, die irgendwie eine andere Kategorie haben als: Wir sind ermutigt und es wird alles gut? Ich möchte uns gerne vor Augen halten, dass unser Gott diese Spiele, wie wir sie eben gesehen haben im Video, nicht mitspielen wird, sondern es wird so kommen, wie es hier geschrieben steht. Wer nicht auf der Seite unseres Gottes steht, und wer Jesus Christus als den einzigen wahren Erlöser nicht persönlich kennt, wird nicht auf seiner Seite stehen. Und wir hatten gesagt aus Epheser, dass Gott seine Weisheit zu erkennen gibt durch die Gemeinde. Und wenn so etwas wie hier um die Welt geht und es leider von sehr vielen Gemeinden auch bejubelt wird als ein Fortschritt in der ganzen Entwicklung Richtung Einheit, ist es ganz klar unsere Aufgabe, dass wir die Herrschaft von Jesus proklamieren und dass wir solche Aussagen singen, proklamieren, dass unser Herz fest wird und dass geistlich sich Dinge bewegen hier in unserer Region, dass Jesus allein das Lamm ist, das geopfert wird. Und dass es außerhalb von ihm keine Erlösung gibt. Diese Prophezeiung aus Hesekiel 39 hat sich ja noch nicht erfüllt. Es betrifft eine Zeit, wo mächtige Völker gegen Israel ziehen werden und Gott wird genauso mit ihnen umgehen. Gott wird nicht sagen: Ja, deine Götter kann ich auch respektieren. Das wird er nicht tun. Wir haben einen gerechten Gott, einen eifersüchtigen Gott und einen Gott, der Zorn hat über alle Abgötterei, über jedem Aberglauben und über jedem Glauben an einen anderen Gott. Darüber hat Gott Zorn und er wird diesen Zorn ausgießen. Und es gibt nur eine Chance, dem Zorn Gottes zu entrinnen. Das ist, wir gehören Jesus und wir sind von ihm errettet. Das ist die einzige Chance, seinem Zorn zu entrinnen. Es gibt keine Predigten mehr über den Zorn Gottes in unserer Zeit. Aber wenn wir zurückschauen auf ältere Bücher von Männern Gottes, können wir sehen, dass es Zeiten gab, wo das Bestandteil von Predigten war und den Gläubigen als Inhalt vertraut. Ich glaube persönlich, das ist nur meine Meinung, das muss nicht stimmen oder dass das übernommen wird von euch, dass dieser Papst in die Position gekommen ist, den wir jetzt haben, und dass der vorhergehende Papst abgedankt hat oder sein Amt niedergelegt hat, bevor er gestorben ist, das hat Hintergründe, dass geistliche Kräfte am Werk sind, die genau diese Aussagen in der Welt etablieren wollen. Weil das mit dem vorhergehenden Papst nicht zu machen war. Und es ist in der 2000-jährigen Geschichte dieser Kirche nur zweimal vorgekommen, dass ein Papst zu Lebzeiten sein Amt niederlegt. Einmal vor ganz langer Zeit und jetzt, als sein Vorgänger sein Amt niederlegte. Also das ist für mich kein Zufall, dass jetzt diese Person Papst geworden ist und welche Dinge er veröffentlicht, welche Dinge er sagt. Und deshalb muss die Gemeinde umso klarer und wacher sein. Deshalb werden und sind wir hier ein Bethaus. Das ist die große und ganze Dimension des Ganzen, dass wir ein Bethaus sind und die Wahrheiten des Wortes verkündigen. Ja, das Bethaus setzt sich zusammen aus uns einzelnen Gläubigen. Es bezieht sich nicht unbedingt auf ein Gebäude. Es kann natürlich in einem Gebäude stattfinden, aber es bezieht sich auf dieses geistliche Haus, das Jesus mit uns und durch uns baut. Und heute wollen wir uns anschauen, was ist es für uns als persönliche Gläubige zu tun, welche Schritte gehen wir, dass wir ein Teil dieses Bethauses sind. Ich möchte nochmal schriftbiblische Aussagen nennen, die auch in einer Form geschrieben sind, dass es eine Tatsache ist. Dieser ganz bekannte Vers aus 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid, beginnt dieser Vers, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Es gibt also außerhalb von Jesus kein Licht, sondern es gibt nur Finsternis außerhalb von Jesus. Und der Vers sagt, er hat uns aus der Finsternis zu seinem Licht berufen. Ihr seid ein königliches Priestertum. Und das kommt nochmal, 1. Petrus 2, 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Also das ist Neues Testament und es spricht von geistlichen Schlachtopfern, die wir darbringen sollen und die der Herr annehmen wird. Und ich möchte noch eine Stelle nennen aus Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Erste Auferstehung bezieht sich auf die Auferstehung, die stattfindet kurz bevor Jesus das 1000-jährige Reich errichtet. Und dann steht, sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Es gibt also im Wort Gottes eine starke Betonung, dass die Priester dem Herrn dienen und dass wir Zeit haben, wo wir dem Herrn dienen. Im Alten Testament, dieser Priesterdienst im Alten Bund war genau eingeteilt und die Priester taten ihren Dienst entweder ganz am Anfang in der Stiftshütte oder später im Tempel. Sie taten den Dienst, indem sie dem Herrn dort dienten. Das ist die erste ganz wichtige Komponente. Wenn der Herr uns baut zu einem Bethaus, dass wir als einzelne Gläubige Zeit nehmen, wo wir alleine dem Herrn dienen. Da sind wir noch gar nicht bei Fürbitte für andere oder dass wir für irgendjemand anders etwas erreichen wollen, sondern wir alleine dienen dem Herrn. Und ich glaube, dass wir auf diesem Gebiet noch viel, viel dazulernen werden. Ich glaube, dass wir Stand heute nicht ganz so viel darüber wissen, was tun wir denn, wenn wir dem Herrn dienen wollen. Aber das Wort Priester impliziert zutiefst, das ist also eine Person, die im Alten Bund ganz genau eingeteilt zu bestimmten Zeiten im Tempel oder in der Stiftshütte dem Herrn dient. Wie dienen wir dem Herrn? Das ist die Frage. Regelmäßige Zeiten, die wir haben, alleine mit Gott. Ich hatte letzte Woche das schon gesagt, dass all die Dinge, die geistlich geschehen sollen, all die Dinge, die wir geistlich in Bewegung bringen, die entstehen aus der Verborgenheit mit Gott heraus, aus dem Alleinsein mit ihm. Dort kommt unsere geistliche Reichweite her, unsere Sicherheit. Aus der Verborgenheit heraus kommt das, was Jesus durch uns tut. Dem Herrn dienen. Alleine. Verborgen. Leise. Zeiten, wo wir auf ihn warten. Wo wir einfach da sind und warten, dass er kommt. Das sind Zeiten, wo wir zuhören, was er zu uns sagt. Intime Zeiten, wo es eine Beziehung gibt zwischen mir und Jesus, wo ich mit ihm alleine bin. Und ich denke, wir müssen ein Stück wegkommen davon, dass wenn wir schon solche Zeiten haben, dass die fast ausschließlich damit gefüllt sind, was wir vorzubringen haben oder was wir an Nöten ihm sagen wollen, worum wir Dinge ihm bitten wollen, was wir gerne erreichen möchten, wo es Veränderungen braucht. All das hat auch seinen Platz. Aber wenn wir von Priesterdienst reden und dass wir ein Bethaus sind, dann muss es diesen Bereich geben, dass wir dem Herrn dienen. Dem Herrn dienen bedeutet, dass wir zu ihm kommen mit dem, was sein Wort über ihn sagt. Das, was wir gerade in dem Video gesehen haben, das entwickelt sich auf der ganzen Welt. Deshalb ist es bedeutungsvoll, auch wenn das für unseren menschlichen Verstand schwierig ist anzuerkennen, dass du ganz alleine in deinem Kämmerlein, wenn man diesen biblischen frommen Ausdruck gebrauchen will, dem Herrn sagst, dass er der Herr ist. Das hat eine Bedeutung. Das ist sehr bedeutungsvoll dafür, dass wir ein Bethaus sind und dass wir auch, wenn wir hier gemeinsam beten, geistlich wirklich Dinge erreichen und dass wir Festungen zum Einsturz bringen. Das erreichen wir nicht, wenn dieses Bethaus nicht aus Menschen besteht, die in ihrer Zeit mit dem Herrn ihm dienen. Also wir kommen zu Gott mit seinem eigenen Wort. Was sagt das Wort über ihn selbst? Und da gibt es eben eine Menge Schriftstellen, dass er der einzig wahre Gott ist, dass es keinen anderen Gott gibt. Und das ist eine Art von, wie wir ihm dienen, indem wir ganz alleine ihm das sagen. Das ist eine Art Priesterdienst. Das Ganze wirkt alles ganz gut und reinigend und bestärkend auch auf uns selber. Jesus hat uns da Anleitungen gegeben, das finden wir in Matthäus 6. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Also hier meint Jesus, dass es da Leute gab, die eben, um gesehen zu werden, beteten oder um bestaunt zu werden, wie gut sie beten können oder welche wohl gute Formulierungen sie da aussprechen können. Und da sagt, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Diese Schriftstelle sagt, Gott ist im Verborgenen. Und wenn wir Gemeinschaft haben wollen mit Gott, dann müssen wir im Verborgenen sein. Und diese Bibelstelle verspricht uns, dass er uns vergelten wird. Dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also Matthäus 6 gibt dir Anweisungen über Beten, über Almosen geben. Und wenn ihr betet, dann so. Sei alleine, wenn du deine Tür geschlossen hast, mit deinem Vater. Wie dienen wir dem Herrn? Wir schauen ihn an. Wir schauen ihn an, wie er ist in seinem Wesen. Wir schauen ihn an, dass er in seinem Wesen nichts an Verkehrtem hat, nichts Falsches, nichts Unreines, nichts Hinterlistiges, nichts Verlogenes. Sein Wesen ist vollkommen rein. Wir schauen ihn an, wir bewegen in Gedanken diese Tatsachen des Heils, dass Jesus gekommen ist als Mensch, dass er gehorsam gelernt hat, dass er sich selbst gedemütigt hat. Wir schauen ihn an, so wie er ist. Und das ist unser priesterlicher Dienst, ihm dafür zu danken, ihm dafür Ehre zu geben, auszusprechen die Tatsachen, die Wahrheiten, die wir darüber im Wort finden. Wir haben gesehen in diesem Film, dass das auf der Seite der Waage mit Lügen, mit Vermischung der Religionen, mit alles in einem Topf rühren und das noch unter dem Deckmantel von Liebe und Gerechtigkeit. Dieses Gewicht auf dieser Seite der Waage wird immer mehr draufgestellt. Das bedeutet, dass die wahren Gläubigen auf der anderen Seite der Waage ihre Bekenntnisse, ihr zu dem Herrn stehen, ihre Wertschätzung gegenüber Jesus, dem Lamm, dass auf dieser Seite der Waage mehr Gewichte drauf müssen. Wir tun priesterlichen Dienst, indem wir Jesus sagen, wie er ist. Indem wir ihm sagen, dass uns das freut, dass wir das wertschätzen. Wie wichtig das ist, dass wir überhaupt leben können, dass wir überhaupt atmen. Dass ohne seinem Sieg am Kreuz wären wir in der Hand des Feindes, in der Hand des Teufels. Nur durch seinen Tod am Kreuz, durch sein Blut sind wir gerettet aus der Hand des Feindes. Nichts anderes hätte uns jemals daraus retten können. Ja, ich versuche irgendwie diesen Aspekt zu erklären. Ein Priester dient dem Herrn. Da geht es erstmal nicht um den Priester selbst und es geht auch nicht um die Lebensumstände des Priesters oder um das, was den Priester gerade persönlich beschäftigt. Da geht es um den Herrn. Da geht es allein um ihn. Und wir im neuen Bund werden auch als Priester bezeichnet. Die Stellen haben wir gelesen. Und der erste Petrus spricht sogar davon, dass wir geistliche Schlachtopfer darbringen. Und das meint nicht, dass wir auch Tiere schlachten müssen, ein Widder oder was wir gelesen haben, was geschlachtet wurde für die Einweihung der Priester. Das müssen wir nicht tun, weil Jesus, das Lamm, geschlachtet wurde und weil das Wort sagt, dass sein Opfer für alle Zeit und Ewigkeit gilt. Hebräerbrief sagt, dass er mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste gegangen ist, was nicht von Menschen gemacht ist, und hat ein für allemal Sühnung unserer Schuld erwirkt. Also wir müssen keine Tiere mehr schlachten, aber wir sollen, ich würde sagen, wir müssen dieses herrliche und einmalige Opfer loben, erheben, und das muss auf unseren Lippen sein, das muss aus unserem Mund kommen, wenn wir alleine sind mit ihm. Es geht also erstmal um Gott, um seine Größe, um sein Wesen. Es geht darum, dass wir die richtigen Dinge bekennen. Dadurch ist Wahrheit, das macht unsere Sinne klar, das richtet unsere Herzen aus auf ihn. Und ich glaube, dass der Herr gerne seine Beziehung zu dir, zu mir ganz persönlich stärken und bauen will, weiter bauen will. Und dafür braucht es diese Zeiten. Die Beziehung baut sich nicht von alleine, Genauso wenig, wie sich Beziehung zwischen Menschen von alleine baut. Beziehung zwischen Menschen baut sich, indem man miteinander Zeit verbringt. Sonst wird keine Beziehung stärker. Beziehung zwischen Menschen bauen sich nur, indem die zwei Menschen miteinander Zeit verbringen. Und das ist die Zeit, wo der Herr so gerne auch uns zu uns Beziehungen bauen will. Und wo der Herr seine Geheimnisse offenbaren will, wo er uns in Vertrautheit und Verborgenheit zieht. Und dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Und es gibt verschiedene Arten von Herausforderungen, aber ich glaube, dass der Kampf immer darum geht, mit was ist unsere Zeit gefüllt. Und ich denke, in Ländern, wo der materielle Wohlstand sehr viel geringer ist, wo Armut ist und ja, wo es noch darum geht, 90% der Beschäftigung des Tages, was essen wir heute, und solche Länder gibt es auf der Welt, ist die Zeit damit komplett ausgefüllt. Und in unserer reichen Region, wo wir bloß zum Aldi fahren müssen und nicht sonst überlegen müssen, wo bekommen wir was Essbares her, da gibt es den ganzen Bereich von endlosen Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Der ganze Bereich, der sehr verlockend ist und der ist in sich nicht falsch oder sündhaft. Aber wir als seine Jünger brauchen eine Entschiedenheit und ein Bewusstsein, dass wir Zeit nehmen, Priester zu sein. Deshalb sind nicht sämtliche Freizeitbeschäftigungen verboten. Aber wir bekommen ein Problem, wenn wir unsere Zeit nur damit ausfüllen lassen und die Zeit in Gottes Gegenwart alleine mit ihm zu sein vernachlässigen. Das ergibt ein Problem. Die Folgen, wenn wir die Zeit mit Gott vernachlässigen, sind ganz klar, dass wir geistlich schwach werden, dass unsere Klarheit sich langsam auflöst, dass Vernebelung einsetzt, dass unsere geistliche Schlagkraft zurückgeht und dass eben wir den Standardstrategien des Feindes auf den Leim gehen. Das hat es zur Folge, wenn wir unsere Zeiten mit Gott nicht nehmen. Und die Standardstrategie des Feindes, die finden wir ganz am Anfang im Wort. Das Muster, was der Feind verfolgt, wenn er Menschen verführt, er stellt in Frage, was Gott gesagt hat. Das finden wir klar, so hat er es mit Adam und Eva gemacht. Und das ist seine Strategie, die er hat und die wirkt immer noch, auch heute. Hat Gott wirklich gesagt? Echt? Ich sage euch mal, was Gott eigentlich gemeint hat. Das ist seine Strategie. Das heißt, es ist sehr einfach für dich selber auch festzustellen, bin ich mit meiner Beziehung mit Gott im Reinen, ist die Beziehung stark, ist da etwas am Leben oder nicht? Das kannst du schnell daran feststellen, ob in deinem Herzen grundlegende Wahrheiten des Wortes in Frage sind. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob du wirklich gerettet bist, ist das ein Anzeichen dafür, dass deine Zeit mit dem Herrn zu wenig war. Wenn du dir nicht sicher bist über grundsätzliche Versprechen von Jesus, dann war zu wenig Zeit mit Gott. Es hat Folgen, wenn wir das vernachlässigen. Und es hat natürlich nicht nur Folgen persönlich, es hat Folgen für die Familie und letzten Endes auch für die Körperschaft Gemeinde, für das Bethaus. Also Zeit vor dem Herrn hat etwas damit zu tun, dass es um ihn geht. Inhaltlich mit unseren Worten, mit unseren Gedanken, es geht um ihn. Das ist immer der Weg, wie wir zu ihm kommen und das muss immer stattfinden, wenn wir dann auch in einer späteren Phase für Dinge bitten, für Menschen einstehen, für ganz konkrete Sachen beten, wenn wir geistig in den Krieg ziehen, gegen bestimmte Dinge, die der Feind kreiert, das muss immer stattgefunden haben, dass es erstmal um ihn geht. Dann kommt die Kraft und die Stärke, dann setzt der Heilige Geist in uns etwas frei, dass wir auch stark für Menschen beten können, für Bitte tun können und so weiter. All die anderen Arten des Gebetes. Was wir damit tun, ich habe das mal genannt, wir bekennen ewige Tatsachen. Und wir müssen ewige Tatsachen bekennen, weil ewige Tatsachen werden, wie wir in diesem kleinen Video gesehen haben, gerade außer Kraft gesetzt. Wenn man das glaubt, was dieser Mann hier sagt, dann muss man ganze Kapitel aus diesem Buch entfernen. Deshalb müssen wir ewige Tatsachen bekennen. Und jetzt sagst du, ja, aber Gott kennt doch sein Wort, er hat es selber geschrieben, das muss ich ihm doch jetzt nicht nochmal erzählen. Gott weiß doch, was in seinem Wort steht. Aber habt immer im Hinterkopf, Gott will seine Weisheit durch die Gemeinde zu erkennen geben. Durch dich. Nicht durch die Mauern hier. Das ist bloß, damit es uns nicht auf den Kopf regnet. Sondern durch dich als Person gibt er seine Weisheit zu erkennen. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses. Aha. Jesus, unser hoher Priester, agiert für uns und mit uns durch unser Bekenntnis. Er verwendet unser Bekenntnis. Das kommt nochmal Hebräer 4,14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Wir haben heute gesehen, warum wir ein Bekenntnis festhalten müssen. Weil jemand an der anderen Seite zieht. Wir müssen unser Bekenntnis festhalten. Der Moslem sagte, ich glaube an Gott, Allah. Und ihr Lieben, sein Gott ist nicht der Gott der Bibel. Weil der Koran selber sagt, Gott hat keinen Sohn. Aber unser Gott hat einen Sohn. Der Koran erkennt Jesus nicht an als den Sohn Gottes. Der Koran erkennt Jesus als einen Prophet an. Das ist nicht die Wahrheit. Und da müssen wir ganz klar sein und ganz genau unterscheiden. Weil auch aus dieser Ecke des Islam kommen doch da immer ausgefeilte Formulierungen. Und man muss genau hinschauen, Aussage des Koran ist es, dass Gott keinen Sohn hat. Und der Islam erkennt keinen Sohn Gottes an. Deshalb kann es nicht derselbe Gott sein, weil unser Gott hat einen Sohn. Was ist die Folge, wenn man diese Aussage, wenn man die ernst nimmt aus dem Koran, dass Gott keinen Sohn hat? Die Folge ist, damit gibt es keine Erlösung. Das ist also nicht irgendeine Kleinigkeit, beten wir hier in Sprachen oder nicht, wobei das auch keine Kleinigkeit ist. Aber wenn Gott keinen Sohn hat, gibt es keinen Erlöser. Und das ist eine verheerende Folge, eine verheerende Sache. Und dann noch eine noch stärkere Aussage in Hebräer 10, weil sich das Ganze ja steigert. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Mit meinen Worten, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung nicht verändern, sondern unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Jesus dient, wirkt, verwendet sich als hoher Priester für uns und er verwendet das, was wir bekennen. Deshalb empfehle ich dir, wenn du deine Zeit hast mit Gott, bete laut, so dass du deine eigene Stimme hörst. Lass es laut aus deinem Mund kommen, nicht nur in Gedanken oder ohne Stimme. Jesus verwendet unser Bekenntnis. Und wir bekennen die Tatsachen der Schrift. Seine Herrschaft, seinen Sieg, seinen Triumph, die Erlösung, die Vergebung, die Reinigung, die Wiederherstellung und so weiter. Ich bin der Überzeugung, ein Gläubiger, der regelmäßig bekennt, dass Jesus sein Herr ist und dass Jesus für alle Schuld bezahlt hat, hat kein schlechtes Gewissen mehr. Jemand, der das jeden Tag über sein Leben bekennt und diese Zeit mit Jesus verbringt, der wird kein schlechtes Gewissen mehr haben. Der wird nicht in Sorge sein, geht es am Ende gut aus, hat mich Gott angenommen oder doch nicht. All die Hinterfragungen der Tatsachen des Wortes kommen vom Feind und sie können in unseren Herzen sich ausbreiten wie so ein unterirdisches Geflecht, wenn es mangelt an unserem richtigen Bekenntnis, wenn es mangelt an unserer Zeit, die wir alleine haben mit Jesus. All die Unsicherheit, alles Verwirrtsein kann sich dann ausbreiten. Mein Haus soll ein Bethaus sein, sagt Jesus. Was können wir weiter beten? Wir persönlich, alleine in unserer Zeit mit dem Herrn. Ich denke, wir können die Taten Gottes beten und wir sollen dazu einfach die Taten nehmen, die im Wort stehen. Und dann können wir die Taten nehmen, die Gott in uns getan hat oder in unserer Familie. Die Taten Gottes verkündigen. Das ist eine biblische Anweisung, die will ich uns gerne zeigen. Und es ist hochinteressant. Apostelgeschichte 2, Vers 8. Das ist die Passage, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Dieses Versprechen von Jesus, wo er gesagt hat, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern werde euch meinen Geist senden. Und er hat es getan. Und dann lesen wir, und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie? Von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Das ist eine interessante Sache. Als der Heilige Geist ausgegossen wurde, redeten die Jünger in Sprachen. Und hier steht, was haben sie denn ausgesprochen? Die großen Taten Gottes. Das können wir als Muster nehmen. Hier kam der Heilige Geist zum ersten Mal in dieser Weise auf Menschen. In der Weise, dass er nicht mehr von ihnen wisch, sondern dass er bleibt. Und sie redeten von den großen Taten Gottes. Das Erste, was der Heilige Geist ihnen gab auszusprechen, war nicht Fürbitte oder irgendetwas anderes, sondern die großen Taten Gottes. Das finden wir auch im Psalm 145. Ein Lobgesang von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht wird dem anderen rühmen deine Werke, deine Machttaten werden sie verkündigen. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten und deine Großtaten will ich erzählen. Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen, deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Alleine diese Großtat Gottes, wie er sein Volk aus Ägypten ausziehen ließ, wird mindestens 14 Mal in dem Psalm erwähnt. Nun ist es nicht Gott langweilig, wenn auch wir alleine in unserer Kammer oder alleine in der Natur den Herrn dafür ehren, dass er sein Volk aus Ägypten geführt hat. Sondern dass wir das tun, ist von Bedeutung. Das ist absolut wichtig und richtig und notwendig. Dass wir die Großtaten Gottes verkündigen. Wir können aus unserem Gedächtnis heraus Taten Gottes sagen und ihn dafür loben, die wir aus dem Wort kennen. Wir können die Heilungswunder hernehmen, die wir wissen von Jesus. Da kommt diese verkrüppelte Frau in den Tempel. Und ich habe da immer dieses Bild vor Augen, weil ich ja mal im Filmdienst war und habe den Jesus-Film 130 Mal gesehen und kenne ihn deshalb relativ gut. Und da kommt diese Frau in den Tempel, die verkrüppelt wurde, sie so ging. Und Jesus legt ihr die Hand auf und die Frau richtet sich auf. Oder wo der Blinde geheilt wird und wieder sehen kann. Die ganzen Heilungswunder, die wir kennen. Und die verkündigen wir. Und bitte glaubt, dass wenn du ganz alleine diese Taten verkündigst, dass da eine geistliche Dimension dahinter ist, die wir brauchen, um solchen Dingen widerstehen zu können, um klar zu bleiben, um dem Herrn treu bleiben zu können und damit der Herr mit uns bauen kann, was er bauen will. Das hat eine Bedeutung. David sagt hier, dass ein Geschlecht nach dem anderen die Waage Gottes rühmen soll und die Machttaten verkündigen. Seien wir uns bewusst, wenn wir alleine sind mit unserem Herrn Jesus, sind wir nicht alleine. Es gibt da eine geistliche Dimension, es gibt eine unsichtbare Welt um uns herum. Und was wird das für eine Kraft entfalten, wenn viele Gläubige, die zu einer lokalen Gemeinde gehören, die Großtaten Gottes regelmäßig verkündigen? Da ist gewaltige Kraft. Wir haben uns am Epheserbrief angeschaut, dass dieser Brief diese tiefen Geheimnisse benennt, wo Paulus sagt, ich habe diesen Auftrag, dieses Geheimnis des Christus ans Licht zu bringen, dass durch die Gemeinde die Weisheit Gottes bekannt gegeben wird, dass der Epheserbrief handelt von der Waffenrüstung, von geistlichem Kampf, dass er auch handelt von Familienleben, wie wir Kinder erziehen, wie wir in unserer Ehe miteinander umgehen, dass das alles zusammengehört. Und wir finden diese Aussage als letzten Part der Waffenrüstung im Vers 18: Mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist. Es gibt einige Bibelübersetzungen, die diesen Vers abtrennen von der Waffenrüstung mit einer neuen Überschrift. Aber dieser Vers gehört zur Waffenrüstung. Mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit. Oder man könnte präziser übersetzen, mit allen Arten des Gebetes, bete zu jeder Zeit im Geist. Alle Arten des Gebetes. Der Heilige Geist möchte uns gerne auch in dieser Zeit leiten. Und wenn wir dafür uns Zeit nehmen, werden wir die Erfahrung machen, dass die einzelnen Zeiten, die wir haben, alleine mit unserem Herrn, sich doch sehr voneinander unterscheiden können, weil der Heilige Geist uns in verschiedene Dinge leitet. Und ich wünsche uns, dass wir diese Erfahrung machen, dass ganz und gar nichts mehr in uns ist, was stöhnt oder ächzt, wenn man wieder mal gesagt kriegt, man muss mehr beten. Sondern dass wir Erfahrungen machen in dieser Zeit, wo wir alleine sind mit Gott, die uns animieren, da weitermachen zu wollen. Also die Zeiten können sich dann sehr voneinander unterscheiden, weil der Heilige Geist da einfach verschiedene Dinge irgendwie bringt und verschiedene Schwerpunkte gibt. Das bedeutet also, dass wir in unserer Zeit mit dem Herrn nicht in einer Zeit alle Arten des Gebetes abarbeiten müssen. Weil es gibt ein schönes Buch vom Herrn Prinz, da gibt es also eine Menge Arten von Gebet. Es gibt Fürbitte, Danksagung, Verfluchen, Segnen. Verfluchen ist eine Art des Gebetes. Könnt ihr nachlesen im Wort, ist nicht heute unser Thema, aber wenn die Gemeinde ein Bethaus ist, wird sie lernen, Dinge zu verfluchen. Und das heißt also, in unserer Zeit mit dem Herrn muss nicht in einer Zeit alle Arten abgearbeitet werden, aber der Heilige Geist wird uns in Zeiten, in verschiedenen Arten des Gebetes leiten. Und dann sagt hier das Wort im Geist, das ist für mich ein starker Hinweis darauf, dass auch eine Zeit von Sprachenbeten in unserer Zeit mit Gott, wo wir mit ihm alleine sind, einen wichtigen Platz hat. Und bitte versucht, wenn ihr alleine in Sprachen betet, konzentriert euch trotzdem auf Gott. Lasst in der Zeit nicht eure Gedanken irgendwohin auf Wanderschaft gehen. Ich mache auch die Erfahrung, dass man ganz schnell abgelenkt ist. Aber bitte versucht, auch eure Gedanken in dieser Zeit bei Gott zu halten. Mir ist es eine Hilfe, wenn ich mir versuche vorzustellen, anhand dem, was die Bibel beschreibt, über die himmlischen Orte, über den Thron Gottes, versuche ich mir vorzustellen, dass ich dort bin, in dem Moment. Ich versuche mir vorzustellen, ich stehe vor einem Thron, auf dem Gott sitzt und Jesus neben ihm. Ich versuche mir vorzustellen, dass da Herrscharen sind, die ununterbrochen heilig, heilig, heilig ist der Herr, beten. Und dass ich jetzt genau dort bin, im Geist. Es ist nicht verkehrt, seine Fantasie oder Vorstellungskraft für so etwas zu verwenden. Also es ist wichtig, wenn wir im Geist beten, und das meint auch in anderen Sprachen, dass wir in Gedanken auf dem Herrn konzentriert bleiben. Und dass wir glauben, ich bete jetzt genau das, was ich beten soll. Genau das bete ich, was der Herr möchte, was jetzt der Wille Gottes ist. Und so wie bei den Jüngern ganz am Anfang, mit hoher Wahrscheinlichkeit beten wir die großen Taten Gottes. Paulus geht dann in diesem Vers weiter. Wachet hierzu, in allem anhalten und flehen für die alle Heiligen. Ja, die Zeit zu haben mit dem Herrn, Gebetszeiten zu haben, hat etwas mit Wachsein im Geist zu tun. Und dieser Vers zeigt uns auch, dass es von enormer Bedeutung ist, für alle Heiligen zu beten. Das bedeutet, ja, für unsere Geschwister, für die anderen neben uns. Und dann sagt der Vers 19, und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, was ich reden soll. Ich verstehe diese Bitte von Paulus. Ich denke nicht, dass er nicht in der Lage wäre, in der richtigen Weise das Evangelium bekannt zu machen. Aber wenn man sieht, wie er verfolgt wurde, was er für einen Widerstand erlebt hat, wenn wir Apostelgeschichte sehen, dass man ihn versucht hat zu steinigen, dass er ganz oft fliehen musste und immer, wenn an einem Ort der Heilige Geist anfing zu wirken, dass immer irgendwelche Leute auftraten, die gegen ihn Druck gemacht haben, die Leute, die sich gerade bekehrt hatten, wieder zurückzuziehen oder in eine andere Richtung zu leiten. Er hat extrem viel Widerstand erlebt. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man das in so einem Maße wie er erlebt, dass man da mit Gedanken spielt, das vielleicht doch irgendwie salonfähiger zu verkündigen. Wenn wir mal studieren, was in Ephesus los war, wie er diesen Götzendienst dort aufs Korn genommen hat, wie das die ganze Stadt auf den Kopf gestellt hat und ja, wie Paulus in Ephesus nicht der Meinung war, ein Verständnis zu entwickeln für die, die anders glauben. Wie wir es heute von unserem Papa Rimsky da gehört haben. Also Paulus hatte die Idee nicht in Ephesus so zu wirken. Und deshalb glaube ich, ist auch ein Grund dafür, dass er sagt, damit ich reden kann, wie ich reden soll. Der Dienst von Verkündigung braucht anhaltendes und geistgewirktes Gebet der Heiligen. Weil echte Verkündigung bedeutet, dass Geheimnisse offenbart werden. Das glaube ich. Ja, wie sind wir persönlich Priester? Ein anderer Aspekt, den wir auch gesehen haben bei der Priesterweihe von Aaron und seinen Söhnen. Ich glaube, dass Priesterdienst etwas mit Identifikation zu tun hat. Mit, wir lassen unser Herz bewegen mit dem, was Gott bewegt in bestimmten Situationen, für bestimmte Menschen. Es kann sein, dass der Heilige Geist uns mal eine Dosis gibt von dem Schmerz über verlorene Menschen. Oder dass der Heilige Geist uns mal etwas spüren lässt, wie Jesus bestimmte Dinge gekränkt haben. Nicht von uns, sondern von irgendeiner Gruppe von Menschen oder von Menschen, für die wir einstehen wollen, für die wir beten. Und ich glaube, Priesterdienst geht weit darüber hinaus, dass wir vielleicht beten, ja, Herr Jesus, du siehst, das ist da nicht so gut gelaufen, aber ich segne die Leute, dass das irgendwie besser wird. Und ich denke, Priesterdienst hat was mit Identifikation zu tun. Da ist irgendwas total verkehrt gelaufen oder irgendeine Person, für die wir beten, lebt total in Sünde. Und wir haben eine Haltung oder lassen von Gott eine Haltung in uns entwickeln, dass uns klar ist, ich wäre genau zu dieser selben Sünde fähig. In meiner alten Natur steckt dasselbe Potenzial. Konstruiertes Beispiel, wir beten für eine Person, wo meinetwegen ein Mann seine Ehefrau betrügt, mit einer anderen Frau schläft. Identifikation meint, dass wir so für diesen Mann beten, dass uns klar ist, auch ich bin absolut in der Lage zu so einem Ehebruch. Das ist Priestersein, glaube ich. Wir kennen diese Geschichte, wo dieser Pharisäer auftaucht: Herr, ich danke dir, dass ich nicht so mies bin wie der da hinten. Ich verzehnte mein Gewürz. Und der Sünder hinten sagt: Herr, sei mir gnädig. Und was Jesus dazu sagt, wir kennen das. Identifikation mit der Verlorenheit, mit dem Verkehrten. Nicht in der Form, dass wir selber auch sündigen müssen, um die gut verstehen zu können oder das gutheißen. Aber in der Haltung: Ich bringe jetzt diesen Dreck als meinen Dreck vor Jesus. Das ist was, wo mich der Heilige Geist seit kurzem persönlich leitet im Gebet für bestimmte Sachen, für die ich bete, dass ich auf einen anderen Weg der Identifikation Dinge vor seinen Thron bringe als bisher. Das erlebe ich gerade selber sehr stark persönlich. Und wo es Entwicklungen gibt, auch in Gruppen und Gemeinden, wo wir arbeiten und dienen, und ich bringe das vor Gott und bitte Gott um Vergebung für Dinge, als wären das meine Fehler, als wären das meine Fehlentscheidungen, als hätte ich Dinge falsch getan, als hätte ich widerstanden und so weiter. Jesus hat uns, denke ich, da ein vollkommenes Vorbild gegeben. Die Bibel sagt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er war dann, ja, wurde für uns zur Sünde gemacht. Identifikation ist also ein wichtiges Kennzeichen von Priestersein. Ich habe hier noch eine Überschrift: Erlaubnis zur Vorbereitung. Der Heilige Geist braucht unser Einverständnis dafür, dass er uns in Vorbereitung nehmen darf oder kann, dass er uns in diesem Prozess weiter leitet. Er braucht unser, ja, nicht nur einmal, sondern immer wieder neu, dass wir sagen: Ja, Herr, ich will das, ich erlaube dir das, bereite du mich vor, forme du mein Herz, bring mich dort in Dimensionen, dass ich mehr verstehe, ein Priester zu sein. Erlaubnis zur Vorbereitung. Ich denke, dass wir das echt brauchen, weil wir alle von unserer alten Natur her, wir alle sind zutiefste Egoisten. Wir alle haben das Denken: Was habe ich davon? Wo schneide ich hier ab? Was kann ich hier davon profitieren? Und wenn wir von priesterlichem Gebet sprechen oder von Priester sein, müssen wir irgendwie lernen, dass es erstmal nicht um uns geht. Es geht nicht um uns. Und es ist in Gemeinden richtig schwierig. Und Gemeindebau wird ganz, ganz seltsam, wenn dieser Aspekt überhaupt nie irgendwann erwähnt wird oder irgendeine Bedeutung hat, dass es erstmal nicht um uns geht. Und wir halten daran fest über die Jahre, wo wir jetzt Gemeinde bauen: Es geht zuerst nicht um uns. Es geht, auch wenn es um Gemeinde geht, nicht zuerst um uns. Es geht nicht zuerst darum, was hilft mir das, was habe ich davon, wird mir da geholfen, habe ich da Unterstützung, habe ich da finanzielle Unterstützung, tut mir das gut, bin ich da ermutigt. Es geht nicht zuerst um uns. Und weil das zutiefst in uns verankert ist, so zu denken, und weil es auch, ja, man es in unserer Luft atmen kann, diesen Geist, brauchen wir da Wirken vom Geist Gottes in uns, dass er uns da verändert, dass er uns da vorbereitet, dass das in uns eine Basis wird. Es geht also zuerst um ihn. Es geht nicht zuerst um uns. Und wenn ich zu einer Gemeinde gehöre, geht es immer noch zuerst um ihn und nicht um mich. Ja, Erlaubnis zur Vorbereitung, dass der Heilige Geist verborgene Verlangen in unserem Herzen nach Ehre oder gesehen werden herausreißen kann, dass wir williger werden, uns zu demütigen, dass wir lernen, Ungerechtigkeiten ertragen zu können, ohne uns da verteidigen zu müssen oder richtige Stellung zu erzwingen. Ja, schlicht und ergreifend alles, was unter die Kategorie geht, dass Jesus der Herr ist über mir, mein Herr. Erlaubnis zur Vorbereitung. Ich denke, dass diese Vorbereitung permanent läuft. Vorbereitung ist irgendwie nicht so ganz das richtige Wort, weil es impliziert, jetzt ist eine Vorbereitung und dann kommt das Eigentliche. Aber ich denke, das läuft alles gleichzeitig. Auch jemand, der gewaltig in einem riesigen Dienst ist, lebt ununterbrochen auch in Vorbereitung. Das läuft gleichzeitig. Wir tun Dinge für den Herrn, wir sind in Dingen erfolgreich, wir arbeiten entsprechend unserer Berufung und gleichzeitig muss dieser Prozess andauernd stattfinden, dass der Heilige Geist uns die egoistischen Dinge in unserem Herzen und das alles eben bearbeitet. Noch eine Schriftstelle, ja, unser Priestertum. Die Formulierung zu ihm kommend. Das ist 1. Petrus 2,4, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Von Menschen zwar verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Zu ihm kommend. Es ist absolut nicht egal, zu wem wir kommen, so wie es der Papst uns erklären will. Es ist absolut nicht egal, ob ich zu Buddha oder zu Jesus komme. Absolut nicht. Sondern die Bibel sagt, zu ihm kommend als einem lebendigen Stein. Und das ist uns klar, das spricht von Jesus. Von Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Und wenn wir uns auf diesen Weg begeben würden, dass wir andere Götter anerkennen, dann würden wir als Gläubige diesen lebendigen Stein verwerfen. Und die Bibel spricht darüber, dass Jesus der lebendige Stein ist und die, die zu ihm kommen, für die ist er das Fundament, der Fels, auf dem wir stehen, die Sicherheit. Aber die, die ihn verwerfen, sagt das Wort, für sie ist Jesus der Stein, der auf sie fällt und sie zermalmt. Derselbe Jesus. Deshalb war es mir wichtig, etwas über das Wesen Gottes zu erzählen, in dem verankert ist die Barmherzigkeit, die absolute Liebe, die Annahme und der Zorn und das Gericht und die Strafe. Derselbe Jesus ist für uns das Fundament, der Fels, auf dem wir erbaut sind. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und da sprach Jesus von sich selbst, nicht etwa von Petrus, geschweige denn von seinem Vertreter auf der Erde. Er sprach von sich selbst. Und dieselbe Stein wird für die, die ihn ablehnen, der sein, der auf sie fällt und sie zermalmt. Hat ihr mal die Schriftstelle parat? Die habe ich nicht hier aufgeschrieben. Ich denke, es steht in den Evangelien. Es gibt doch so ein paar ganz Bibelfeste unter euch, ne? Vielleicht sollten wir das mal sehen in unserer Bibel, dass das wirklich drinnen steht. So, also Matthäus 21, Vers 42. Ja, das wollen wir lesen. Matthäus 21, ab 42. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist er dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Das richtet sich speziell jetzt an das Volk der Juden. Und Jesus meint damit, dass auch die Nationen Miteinverleibte sein werden. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmengen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Also ihr Lieben, das ist eine Aussicht auch auf das, was auf uns zukommt. Wenn wir uns zu Jesus bekennen als den einzigen und wahren Gott, dann werden diejenigen, die dann merken, dass von ihnen die Rede ist, auf die dieser Stein fallen wird und da sie zermalmen wird, werden dann nicht mehr lieb sein. Die Reaktion der Pharisäer und Schriftgelehrten, das ist hier nur eine Stelle, es gibt mehrere, immer wenn sie erkannten, wenn sie überführt waren innerlich, dass Jesus von ihnen redete, und es waren fast immer Gleichnisse, die die Aussage haben, wenn ihr nicht umkehrt zu Gott, werdet ihr zermalmt, geht ihr verloren, nützt euch eure Frömmigkeit gar nichts. war die Reaktion immer, sie suchten ihn zu ergreifen, sie überlegten ihn zu töten, sie beratschlagten miteinander, wie sie ihn ergreifen könnten, immer. Also das wird sich nicht ändern, das wird immer die Reaktion sein. Und diese Botschaft, die hier in diesen Versen enthalten ist, die wird in den kommenden Jahren einen Preis der Verfolgung haben, bin ich überzeugt. Ich gestehe, ich lese ab und zu mal die Website von der Bild-Zeitung. Ich weiß, das ist ein ganz schlechtes Image und Bild-Zeitungsleser sind ja ganz schlimme Menschen. Aber kurioserweise ist es die auflagenstärkste Zeitung Europas. Und da sah ich plötzlich ein Bild von einer Person, die ich kenne. Da war ich echt erstaunt. Da tauchte Theo Lehmann auf. Kennt ihr den noch? So die Älteren unter uns. Und ich dachte, hey, was macht denn der in der Bild-Zeitung? Und da wurde zitiert, da hat so einen Brief zum Jahresbeginn geschrieben, so einen öffentlichen Brief an die Gläubigen, da ist jetzt 81. Und er hat geschrieben, wir gehen in Deutschland Zeiten entgegen, wo es KZ-feste Christen braucht. Und jeglicher Vergleich mit dem Dritten Reich ist inzwischen ganz, ganz schwierig in unseren Medien. Und fast jeder Politiker, der sich mal hat dazu hinreißen lassen, ist er dann auch in große Probleme gekommen. Und das hat man so journalistisch ausgewertet, wie kann der das sagen, und das ist irgend so ein abgedrehter Typ aus dem Osten und der hat schon früher durchgeknallt und so weiter. Aber der Kommentar sei mal dahingestellt, aber ich fand seine Weitsicht sehr stark. Es braucht feuerfeste und KZ-feste Christen, das war sein Zitat. Das haben sie natürlich rausgenommen, ich habe dann den Brief im Internet gesucht, da ist noch ein Zacken länger, aber das war seine Aussage. Und ich glaube, er hat recht. Es wird also viel darum gehen, ob wir zu Jesus stehen oder nicht, zu ihm als den einzig wahren Gott. Unsere Zeit mit ihm. Es ist mir bewusst, dass wir in einem Alltag leben, der vollgepackt ist mit Aufgaben, dass wir in einer Arbeitswelt arbeiten, wo die Drücke immer höher werden, was von Menschen verlangt wird, wie Dinge getan werden. Wenn man dann Familie hat, Kinder hat, dann denke ich, gibt es kaum Zeiten, wo man sich ganz sehr langweilt und sich fragt, was könnte ich denn bloß jetzt mal machen? Ich denke nicht, dass irgendeine Mutter oder ein Vater unter uns mit ein, zwei, drei kleinen Kindern irgendwie diese Frage in den letzten 4 Wochen hatte. Ich habe jetzt überhaupt nichts zu tun. Was könnte ich denn nur mal anstellen mit meiner Zeit? Ich denke nicht, dass es so ist. Es ist im Gegenteil. Unsere Tage sind ganz voll. Aufgaben, Arbeit, Verantwortung. Dinge tun, Dinge organisieren. Kinder großziehen. Viel Arbeit, viel, viel Arbeit. Je größer, umso mehr. Viel Essen kaufen. Das ist eine Riesenherausforderung, das ist mir bewusst. Aber wir müssen diesen Kampf gewinnen, dass wir unsere Zeit alleine haben mit Jesus. Es spielt keine Rolle, wie viel wir zu tun haben. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Wir müssen diese Zeit haben. Und ich will das ganz besonders zu uns Männern sprechen. Ihr Männer, habt diese Zeit im Verborgenen. All das Gelingen, all das, was wir brauchen für unsere Familien, all die Kraft, alles, was wir brauchen, um bestehen zu können, um unseren Alltag leben zu können, all das kommt aus dieser Zeit. Und es ist eine Strategie vom Feind, uns diese Lüge irgendwie zu verkaufen, dass wir dort als erstes sparen, dass wir dort als erstes wegrationalisieren. Wenn es ganz dick kommt, lassen wir als erstes das weg. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und das heißt, es besteht aus Gläubigen, die im Gebet Riesen sind. Im Gebet durchtrainierte, kampferprobte, feuerfeste Gläubige. Daraus besteht das Bethaus. Und ich war ganz überzeugt davon, wo ich noch im Berufsleben war, wenn ich meine Arbeit aufgebe, dann habe ich Zeit zum Beten und das wird herrlich. Und ich war mir ganz sicher, dann habe ich die Zeit und dann werde ich Unmengen beten. Und dieser Gedankengang erschien mir in sich logisch und schlüssig, weil man ja schließlich die 10, 11, 12 Stunden, die ich damals gearbeitet habe, eben dann frei hat. Also muss da unbedingt Zeit zum Beten bleiben. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Man kann genauso beschäftigt sein und genauso wenig beten. Und der Jan hat mir das auch mal bestätigt. Und ich denke, es kann irgendwie jeder bestätigen, der vollzeitlich arbeitet im Reich Gottes und nicht irgendwie einen anderen Beruf nachgeht. Du musst genauso drum kämpfen, dass du deine Zeit hast mit dem Herrn. Genau so. Ist komisch, aber ist so. Und der alte Mensch hat sich dadurch auch nicht verändert und lässt trotzdem seine Unlust frei. Oh nee, heute nicht. Die alte Natur hat auch mit Arbeitsvertrag in der FCG nicht mehr Lust zum Beten. Das ist wirklich so. Aber es ist der Ort, wo die Kraft kommt. Es ist der Ort, wo geistliche Dinge geboren werden. Es ist der Ort, wo wir die geistlich durchtrainierten und standfesten Gläubigen werden. Und das Ganze, glaube ich, möchte der Heilige Geist zusammenknüpfen zu einer Gruppe von Gläubigen, einer Gemeinde von Gläubigen, die vom Geist Gottes geleitet, durch die gemeinsame Proklamation, durch das gemeinsame Verkündigen der Taten Gottes, durch das gemeinsame Erzählen von seiner Größe in Autorität ist und dann auch geistgeleitet, geistlich, kriegerisch Dinge angreifen kann, Festungen zum Einsturz bringt und auf diese Weise wirklich Einfluss ausübt, auch in ihrem geografischen Gebiet. Ich glaube, dass das der Weg ist, wie der Herr das haben will. Ich habe mir hier noch einen Satz aufgeschrieben: Jeder, der keine persönliche Beziehung zu Jesus hat und pflegt, ist kein Priester im biblischen Sinn. Ja, ich denke, es wäre gut, dass wir das irgendwie entscheiden, umkehren, wo wir da vielleicht träge geworden sind, wo uns irgendwelche Sachen in unserem Leben irgendwie Dimensionen an Zeit absaugen, wo wir einfach wissen, das ist zu viel, hier geht zu viel Zeit weg für eine Sache, die in sich nicht schlecht oder sündhaft sein muss. Wenn wir merken, wir waren nicht treu, wenn wir merken, wir haben relativ wenig Ahnung, was Priestersein bedeutet. Irgendwie wünsche ich, dass wir davon umkehren, dass wir ihm unsere Schwachheit bekennen, dass wir ihm sagen, wir wollen das aber sein. Wir wollen uns solche Aufforderungen zu Herzen nehmen, mit allem Gebet und Flehen, bete zu jeder Zeit im Geist. Ich will jemand sein, den Gott eingebaut hat, dass das ganze Bauwerk ein Bauwerk ist, wo er wohnt, wo seine Nähe, seine Gegenwart da ist. Ich denke, wir alle können das feststellen, wenn wir in einer größeren Runde miteinander beten. Ich glaube, so gut wie jeder kann deutlich erkennen, wenn wir laut miteinander beten, auch mittwochs, wer ein geübter Beter ist. Wo man merkt, die Person betet auch alleine und die Person betet regelmäßig. Ich glaube, das ist deutlich erkennbar. Priesterdienst, Zeit mit Gott, beten können. In der Lage sein, der Führung des Geistes zu folgen. In der Lage sein, eine Führung vom Heiligen Geist wahrzunehmen und ihr zu folgen. Und die erste Etage ist, wir nehmen das wahr, wenn wir alleine sind mit ihm. Und die nächste ist, wir nehmen das wahr, wenn wir miteinander beten. Ich glaube, dass wir da wieder ein Stück zulegen sollen. Auch als Körperschaft, wenn wir miteinander beten, klarer zu erkennen, das ist das, wo der Heilige Geist es hin will. In diese Richtung beten wir. Und da gab es vielleicht Zeiten, die auch schon klarer waren, wo wir trainierter waren, auch miteinander geistgeleiteter zu beten. Und ich denke, dass der Herr uns das wieder geben will. Und darüber hinaus. Ja, vielleicht noch eine Sache. Dieses ganze Thema ist, glaube ich, etwas, was der Heilige Geist baut, Stück für Stück, wo er mehr und mehr gibt, mehr und mehr an Gebet, mehr und mehr an Klarheit. Ich glaube, dass dieser Prozess im Gange ist. Wenn man jetzt, auch wenn man hier verbindlich zur Gemeinde gehört und auch dein Name in der Gemeindeliste steht, wenn man geistlich diesen Weg nicht selber beschreitet und die eigenen Zeiten mit Gott nicht hat, wenn man sich nur darauf verlassen würde, in der Versammlung was aufzunehmen oder vielleicht auch in der Gebetsversammlung irgendwie was zu beten, dass zunehmend ein Abstand entsteht zwischen denen, die auch im Persönlichen, im Verborgenen vorangehen und wachsen, und denen, die das nicht tun. Es entsteht geistlich ein Abstand. Und wenn dieser Abstand eine bestimmte Größe erreicht hat, wird er zum Ärgernis. Und dann kommen E-Mails, wo Leute der Gemeinde Vorwürfe machen. Man schon mal ganz kurz überlegen muss, was die Leute gerade in den letzten 3 Jahren so gelebt haben. Und davor möchte ich einfach warnen. Der Heilige Geist geht mit uns einen Weg. Wir sind nicht heute die, die wir vor einem Jahr waren. Alle nicht. Von Station zu Station geht der Heilige Geist mit uns voran. Wenn wir da nicht mitgehen, indem wir selber ein aktives, nachfolgendes Leben führen, dann gibt es einen Abstand. Und da fühlt sich erst so an, dass man sich in der Versammlung, wo wirklich der Heilige Geist da ist, leicht komisch vorkommt. Leicht fremd. Das, glaube ich, ist so die erste Phase, wie sich das anfühlt. Dann gibt es eine Phase, wo man sich anfängt, über Details zu ärgern. Da sind dann plötzlich Kleinigkeiten, die einen übelst aufregen, innerlich oder nerven. Bis dahin, dass das komplett zum Ärgernis wird und man der Überzeugung ist, es ist ja völlig daneben und das ist der Platz, da kann ich ja überhaupt nicht mehr sein. Und in den selteneren Fällen, glaube ich, immer wenn Menschen dann richtig Ärgernis an einer Gruppe von Gläubigen nehmen, dass die Gruppe von Gläubigen das ist, was sich verändert hat. In der Regel ist es so, dass die einzelne Person die Wachstumsprozesse nicht mit durchlaufen hat. Und das wird irgendwann zu einem Ding, was Folgen hat. Ich will damit nicht irgendeine Angst verbreiten, dass wenn du eine Woche lang nicht gebetet hast, du nächsten Sonntag schon irgendwie nicht mehr auf der Spur bist. Aber wenn wir das über Zeiträume so laufen lassen, wird es zunehmend zum Ärgernis vor allem die Menschen, die mit ihm gehen und die ihm in diesem Bereich persönliche Zeit mit Gott treu sind. Die werden zunehmend zum Ärgernis. Es ist derselbe Prozess, den wir ablesen können bei der permanenten Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Jesus macht die schönsten und besten Dinge und die Schriftgelehrten ärgert das. Jesus heilt eine verkrüppelte Frau, die Schriftgelehrten sind zornig, weil es war gerade Sabbat. Wie kann er das machen? Das möchte ich einfach als Warnung sagen. Und wir werden nicht diese seltsame Form von Liebe haben, dass wir sagen, okay, das ist die Person oder die Personengruppe, die will sich nicht bewegen oder kann sich nicht bewegen oder wie auch immer, dann werden wir auch stehen bleiben, damit es nicht ärgerlich wird. Das werden wir nicht, das können wir nicht, das dürfen wir nicht. Versteht ihr? Auf diese Weise dürfen wir nie in die Versuchung geraten, auch als Körperschaftgemeinde Ärgernisse zu vermeiden. Das dürfen wir niemals tun, mit dem Gedanken spielen, wir schrauben das wieder runter, um diese Art Ärgernis zu vermeiden. Das ist fatal. Das haben Menschen schon versucht und es geht nicht gut aus. Jesus hat nicht nach der ersten Aktion, als sie sich ärgerten, dass er geheilt hat, dann den Schluss gezogen, okay, wenn die Schriftgelehrten das so zerstört, also am Schabbat heile ich nicht mehr. Also das muss man ja auch mal den Leuten entgegenkommen, die haben solche Gefühle. Und wenn die das so aufregt, das kann man ja nur schließlich an 6 anderen Tagen in der Woche machen. Muss ja nicht unbedingt das Schabbat sein. Jesus hat nicht solche Schlussfolgerungen gezogen. Paulus hat nicht diese Schlussfolgerung gezogen in Ephesus. Okay, wenn die ganzen Goldschmiede ihren Lebensunterhalt mit diesen kleinen Götzenbildern verdienen, dann wollen wir das mal jetzt irgendwie ein bisschen mit Bedacht behandeln, mit Überlegung, weil es ist schließlich ihr Lebensunterhalt, der davon abhängt. Vielleicht kann man auch so von Jesus reden. Unsere Vorbilder hatten nicht diese Schlussfolgerung. Und ja, ich bitte euch einfach, dass wir heute zu ihm kommen. Zu Jesus, nicht zu mir, weil ich das gesagt habe heute. Lasst uns zusammen zu ihm kommen. Und lasst uns ihm sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich da faul war oder andere Sachen riesengroß geworden sind. Oder zu ihm kommen und sagen, Herr, da will ich weiter wachsen. Ich will dich noch mehr erleben. Du bist noch viel größer. Vielleicht ist jemand in einer Phase, wo er sagt, ich habe meine Zeit mit Gott, aber ich spüre gar nichts. Ich habe das Gefühl, Gott ist überhaupt nicht da. Diese Phasen sind normal. Und in dieser Phase beobachtet dich Gott ganz genau. Und wenn du in dieser Phase treu bleibst, dafür gibt es ganz großen Lohn. Ja, lass uns jetzt zu ihm kommen. Jesus, ich will das nochmal aussprechen und bekennen. Du bist der Sohn Gottes. Und du allein bist der Weg. Du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Du allein bist der Erlöser. Du allein gibst ewiges Leben. Allein durch dein Opfer kann ein Mensch gerettet werden vor dem Zorn Gottes und vor dem Verderben des Feindes. Jesus, ich proklamiere das. Kein anderer Gott kann Menschen befreien oder erlösen. Und nicht so niemand anders kann Schuld vergeben. Du allein, Jesus, warst das vollkommene Opfer. Du bist das Lamm. Du allein, Jesus. Und ich bekenne, Vater, du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du bist der einzig wahre Gott. Alle anderen sind Götzen. Alle anderen sind falsch. Alle anderen Götter lügen. Und das Folgen irgendeines anderen Gottes hat zur Folge, im Tod und im Verderben zu enden, getrennt von dir. Und Herr Jesus, wir haben diese Schriftstellen gelesen, dass du gesagt hast, ihr seid ein königliches Priestertum. Danke, Jesus, dass du uns hier hergestellt hast und zusammengefügt hast und dass du uns hier baust zu einem Bethaus. Und Jesus, wir kommen zu dir als dem lebendigen Stein. Die religiösen Fachleute haben dich verworfen, aber du, Vater, hast ihn zum Eckstein auserwählt. Und wir kommen zu dir, Herr, mit unserer Untreue und unserer Faulheit. Und ich bin es ein Stück still, dass ihr einfach selber in Ruhe beten könnt, was ihr Jesus sagen wollt. Ja, Jesus, wir bitten dich, dass du uns vergibst. Unsere Untreue und wo wir nicht Zeit genommen haben, dich zu suchen. Herr, wir wollen heute damit aufhören, von einer Substanz zu leben, die auch immer kleiner wird. Von einer Zeit, wo wir das mal hatten oder getan haben. Jesus, wir wollen heute zurückkommen, wirklich an die frische Quelle zu gehen. Zu dir zu kommen, Jesus. Ich bete um deine Gnade, Herr, dass du unseren Bereich erweiterst, unser Verständnis, unsere Sicht über Gebet, über Priestersein, Heiliger Geist. Da gibt es noch mehr. Heiliger Geist, ich bitte dich, besonders für uns Männer, dass du uns hilfst und anleitest, die Herausforderungen zu bestehen, was alles getan werden muss, was alles getan werden kann. Herr, dass wir bei all dem, wo wir aktiv sind, dass wir das nicht vernachlässigen. Wir erkennen an, Herr, dass aus dieser Zeit der Verborgenheit mit dir, dass dort alles ins Leben kommt und entsteht. Dass von dort die Kraft herkommt und das Gelingen und der Segen. Der Durchblick, die Unterscheidung, die Standfestigkeit, das Trainiertsein. Die Veränderung, die wir uns wünschen, nach der wir uns sehnen. Herr Jesus, wir wollen das heute vor dir neu entscheiden, dass wir diesen Weg gehen wollen, dass wir diesen Kampf wieder aufnehmen, unser Fleisch dort zu kreuzigen. Dass wir durch deine Kraft, Heiliger Geist, Sieg haben werden über Faulheiten, über Unlust. Dass wir diese Wand durchbrechen, die der Feind so gerne aufbaut, wenn wir ans Beten denken. Wir erklären das für Lügen des Feindes, dass der Gedanke an Gebetszeiten uns nicht erfreut, dass uns das irgendwie quälend erscheint oder mühsam oder leblos oder nichts bringt. All diese Gedanken erklären wir als Lügen des Feindes. Jesus, wir nehmen uns das zu Herzen, dass du gesagt hast im Tempel, mein Haus soll ein Bethaus sein. Du hast die Wechsler und die Händler hinausgeschmissen, die dort waren, um ja, die Religiosität zu unterstützen, dass alle, die gekommen sind, auch ein Opfertier haben und eins dort kaufen können. Du hast das alles hinausgeworfen, weil es dir nicht auf die äußere Form ankommt, sondern auf unsere Herzen. Auf das, was ganz persönlich zwischen uns und dir ist, Herr. Herr, wir wollen es sein, ein Bethaus. Wir wollen dieser Ort sein, den du baust, Jesus, der an dir zusammengefügt wächst, zu dieser Behausung Gottes im Geist. Herr, diesen Vers proklamieren wir. Diese Behausung Gottes im Geist wollen wir sein, auch ganz persönlich, als einzelne Gläubige, als Mann und Frau und Kind. Dass du in uns wohnst, Jesus. Ich bitte dich von Herzen, Heiliger Geist, dass du heute austeilst, ein Geist von Gebet. Ich bitte dich, Heiliger Geist, ich bitte dich, Vater, im Namen deines lieben Sohnes Jesus, dass du heute austeilst, ein Geist von Gebet. Ich bitte dich, Vater, im Namen deines Sohnes, dass du jetzt austeilst unter uns, ein Verlangen, ein Drängen, dich zu suchen, Jesus. Und lieber Vater, wir erkennen an, dass es auch diese Schriftstellen gibt, dass du ein Gott bist, der Zorn hat über deine Feinde, der Zorn hat über die, die dem Tier nachfolgen, dass du das richten wirst, dass du das bestrafen wirst, dass du ewig quälen wirst vor den Engeln und vor dem Lamm, die dich ablehnten, die dich verleugnet haben, die dich nicht wollten, die nicht anerkennen wollten, dass du Gott bist. Herr, wir wollen es anerkennen, dass es diese Schriftstellen gibt, dass das in deinem Wesen verankert ist, dass du ein Gericht halten wirst, was gerecht ist. Wir erkennen an, dass du das Recht dazu hast, es genauso zu machen, weil du Gott bist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du weiter wirkst, dass wir eine Reinigung erfahren von Gedanken des Humanismus, von einer Liebe, die nicht aus dir kommt. Die Liebe, die öffentlich verkündigt wird, anzuerkennen, dass andere Menschen andere Götter haben und ihr Heil woanders herkommen. Das zu tolerieren, reinige uns, Herr, von solchen Gedanken. Reinige uns und heile uns von Anfälligkeit, solche Dinge zu glauben. Jesus, wir rühmen deinen Sieg über die vordergründige Schlüssigkeit und Logik in diesen Aussagen. Jesus, es sagt dein Wort, du wirst am Ende die Schafe von den Böcken trennen, auf die eine Seite und auf die andere. Das wirst du tun, Jesus. Und wir wollen bei dir sein und wollen bei dir bleiben und wollen am Ende auf der richtigen Seite stehen, Herr. Wir wollen dir treu bleiben, Jesus. Heiliger Geist, tu dein Werk, dass wir diese Zeit mit dir haben, dass wir dich besser kennen, dass unsere persönliche Beziehung zu dir wächst, Herr. Dass wir feuerfest werden, dass in uns Wahrheit wohnt, die das Maß ist, was wir anlegen an Aussagen, die wir hören, wo wir sofort sehen können, Wahrheit, Lüge. Jesus, wir ehren dich für dein Wort und dass du, Heiliger Geist, uns dein Wort lebendig machst, dass du uns damit eine Messlatte in die Hand gibst. Danke dafür, Jesus. Und ich segne jetzt jedem hier im Raum in Jesu Namen jedes Herz, was sich ausstreckt danach, dieses Verlangen nach Gebeten, Intimität mit dir zu empfangen. In Jesu Namen. Ich segne jedem Einzelnen, der einen Wunsch hat, dort zu wachsen. In Jesu Namen sei gesegnet mit der Erfahrung, dass der Heilige Geist dich leiten wird. Mit der Erfahrung, dass du erlebst, dass Gott bei dir ist, dass er dir zuhört. Dass du erlebst, dass Gott zu dir redet. Dass du still bist und er redet. Ich segne dich mit dieser Erfahrung in Jesu Namen. Ich segne dich mit dieser Erfahrung, alleine dich vor Jesus demütigen zu können und Schuld bekennen zu können, auch stellvertretend für andere. Ich segne dich in Jesu Namen. Sei ein Priester im Namen Jesu. Sei ein Priester für dich. Sei ein Priester für deine Frau, für deinen Mann, für deine Kinder. Sei Priester. Sei Priester für die Gemeinde, für die Region, für die Menschen, die der Herr dir aufs Herz gibt. In Jesu Namen. Amen.